Herzlich willkommen zum Podcast Frauen, Hormone, Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der MedUni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Ortrun Schandl und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen von den FachexpertInnen der MedUni Wien zu lernen. Heute spreche ich mit Dozentin Iris Holzer und Dozent Julian Marschalek zum Thema prämature Ovarialinsuffizienz, auch PUI genannt. Liebe Hörerinnen, bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchten wir Sie darüber informieren, dass diese Folge in Zusammenarbeit mit Norsan entstanden ist. Die Werbeblöcke stehen in keiner Verbindung zur Medizinischen Universität Wien. Norsan ist der Omega-3-Spezialist aus Norwegen und versorgt Sie mit hochwertigen Fisch- und Algenölen, die Ihnen die richtige Dosis an Omega-3 liefern, um Ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Für Frauen sind hochdosierte Omega-3-Fettsäuren besonders wichtig, sei es für die Herzgesundheit, die Knochen und Gelenke, das Sehvermögen sowie den Erhalt der normalen Gehirnfunktion. Der individuelle Omega-3-Index kann als Selbsttest zu Hause oder bei der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt überprüft werden. Weitere Infos finden Sie unter www.norsan.de und für die Schweizer Hörerinnen unter www.norsan.ch. Herr Dozent Marschalek, wann spricht man von einer prämaturen Ovarialinsuffizienz und, schwieriges Wort auch, was ist das eigentlich?
Also die prämature Ovarialinsuffizienz oder im Volksmund ganz einfach der vorzeitige Wechsel genannt, das ist eigentlich definiert als der Verlust der Eierstockfunktion und zwar vor dem 40. Lebensjahr. Da präsentieren sich zumeist Symptome einer Menstruationsstörung, also das heißt eine Oligomenorrhö oder Amenorrhö. Das bezeichnet einfach nur das sehr, sehr seltene Auftreten oder dann ganz Ausbleiben der Monatsblutung. Man macht dann zumeist auch ein Hormonlabor und in diesem Hormonlabor zeigt sich eine Erhöhung der Regulationshormone des Gehirns, die den Eierstock regulieren. Also zum Beispiel das follikelstimulierende Hormon, sogenanntes FSH, oder das luteinisierende Hormon, das LH. Die sind dann über die Maßen erhöht bei einem zugleich bestehenden Östrogenmangel. Und das ist ja auch genau der Grund, warum viele Frauen dann eben auch diese Beschwerden haben, diese für sie typischen Beschwerden. Das ist eben dem Östrogenmangel geschuldet. Also zusammengefasst werden folgende Kriterien zur Diagnose herangezogen. Einerseits die Menstruationsstörung im Sinne einer sehr selten auftretenden oder gar ganz ausbleibenden Regelblutung. Und das sollte halt zumindest für 4 Monate bestehen und zugleich auch die Laborparameter, sprich ein erhöhtes follikelstimulierendes Hormon über 25 und das sollte quasi zweimal bestimmt worden sein im Abstand von 4 Wochen. Und sind all diese Parameter zutreffend, spricht man von der sogenannten prämaturen Ovarialinsuffizienz.
Wenn ich aber jetzt eine Frau unter 40 bin, Frau Dozentin Holzer, und meine Regelblutung bleibt aus, dann denke ich ja eigentlich wahrscheinlich, also je nach Lebenswandel, je nach Familienplanung natürlich auch an eine Schwangerschaft, zuerst einmal. Aber woran sollte ich denn in seltenen Fällen natürlich auch noch denken und welche Beschwerden haben vielleicht betroffene Frauen typischerweise noch?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Also natürlich ist es sehr selten und sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wenn die Regel ausbleibt, das erste ist selbstverständlich einmal ein Schwangerschaftstest. Wenn der dann negativ ist, lohnt es sich an häufigere endokrinologische Ursachen zu denken. Das wäre zum Beispiel das polyzystische Ovar-Syndrom oder die funktionelle hypothalamische Amenorrhö. Zu den beiden Krankheitsbildern haben wir auch schon 2 spannende Folgen, wo das näher erläutert wird. Wenn man dann tatsächlich an den vorzeitigen Verlust der Eierstockaktivität denkt, ist eher, wenn auch die typischen Wechselbeschwerden auftreten. Die betroffenen Frauen beschreiben eigentlich die ganz normalen Wechselbeschwerden, wie auch Frauen, die das mit um 50 herum bekommen. Ganz typisch sind hier zum Beispiel die Hitzewallungen mit Schweißausbrüchen auch, vor allem auch in der Nacht. Andere klassische Symptome wären Schlafstörungen. Auch depressive Verstimmungen können vorkommen, kognitive Einschränkungen. Das heißt, der Frau fällt auf, dass sie vergesslicher wird als normalerweise oder sich verwirrt fühlt. Das sind alles Sachen, dass man dann an den vorzeitigen Wechsel denken muss. Ganz wichtig, dass wenn man die Vermutung hat, dass man das dann wirklich, wie wir vorhin gehört haben, im Labor abklärt.
Für Sie, liebe Hörerinnen, die Folge zum polyzystischen Ovar-Syndrom ist die Folge 1 dieses Podcasts und die zur funktionellen hypothalamischen Amenorrhoe ist die Folge 8. Frau Dozentin Holzer, jetzt gibt es da aber dann noch ein größeres Thema, nämlich beim vorzeitigen Wechsel natürlich auch den Kinderwunsch.
Ja, wir haben auch immer wieder Patientinnen, wo das zufällig entdeckt wird im Rahmen dann einer Kinderwunschabklärung, Behandlung, dass man sieht, dass die Hormonwerte dem vorzeitigen Wechsel entsprechen, obwohl die Patientin noch gar keine Symptome hat. Also nicht alle präsentieren sich da klassisch mit den Wechselbeschwerden, sondern manchmal wird das wirklich zufällig entdeckt.
Wie häufig ist das sowas, Dozent Marschalek? Und was sind da die Ursachen dafür?
Nun, an sich ist das, wie die Frau Dozentin Holzer gesagt hat, relativ selten. Es ist durchaus seltener, als es bei uns den Eindruck macht, weil wir sitzen in den Spezialambulanzen und sehen das dementsprechend häufiger. Die Prävalenz liegt in etwa bei 1% und es gibt diverse Risikofaktoren, die mit so einer prämaturen Ovarialinsuffizienz assoziiert sein können. Zum Beispiel Lebensstil oder sozioökonomische Faktoren, wie zum Beispiel das Rauchen, spielen hier eine Rolle. Aber es gibt natürlich auch vererbte und genetische Faktoren. Da sind besonders das Ulrich-Turner-Syndrom, das Fragile-X-Syndrom und andere vererbte Syndrome zu nennen. Bevölkerungsmerkmale, wie zum Beispiel die ethnische Zugehörigkeit, die werden auch diskutiert und auch da gibt es quasi Beeinflussungen in den Prävalenzraten. Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch autoimmune Erkrankungen. Da gibt es auch Häufungen, wie zum Beispiel beim sogenannten autoimmunen polyendokrinen Syndrom, sehr komplizierter Name für ein Spektrum von gehäuft auftretenden Autoimmunerkrankungen, die primär endokrine Drüsen betreffen, aber auch andere Gewebe betreffen können. Morbus Addison, da kommt es auch gehäuft vor, das ist eine Erkrankung der Nebennierenrinde, bestimmte autoimmune Schilddrüsenerkrankungen oder auch Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis. Zu den sehr häufigen Ursachen einer prämaturen Ovarialinsuffizienz zählen außerdem chirurgische Eingriffe am Eierstock, insbesondere dann, wenn die entweder beidseitig durchgeführt werden oder ein sehr großer Anteil von Eierstockgewebe entfernt werden muss. Außerdem ist ein weiterer wesentlicher Risikofaktor die Verabreichung von sogenannten gonadotoxischen Therapien. Das sind zum Beispiel Chemotherapien oder Bestrahlungen, die im Rahmen von einer Krebserkrankung verabreicht werden müssen. Da ist es dann so, dass die keimzellschädigende Wirkung von diesen Therapien von sehr vielen Faktoren abhängig ist. Da kommt es dann zur Zerstörung von kleinsten Blutgefäßen im Eierstock mit nachfolgendem bindegewebigen Umbau. Und dieses Ausmaß der Schädigung ist zum Beispiel von Faktoren abhängig wie dem Alter der Frau, ein wesentlicher Punkt. Oder der bestehenden Eizellreserve, denn wir dürfen nicht vergessen, eine Frau wird mit ihren Eizellen geboren und verbraucht die quasi im Laufe des Lebens. Außerdem ist natürlich die Art und die Substanz der Chemotherapie, macht natürlich einen großen Unterschied. Es gibt Chemotherapeutika, die schädigen so gut wie gar nicht, andere schädigen massiv. Und natürlich die kumulative Gesamtdosis, also die Gesamtdosis an dieser gonadotoxischen Therapie, die im Gesamtverlauf der Erkrankung gegeben werden muss. All das macht es schwierig, hier auch einen Prognosefaktor abschätzen zu können. Wir sind bemüht, wir machen Studien dazu und versuchen hier immer weiter in der Forschung voranzukommen, um auch Risikofaktoren abschätzen zu können.
Also das Beruhigende ist grundsätzlich mal, es ist sehr selten, wenn ich das zusammenfassen kann. Es ist aber sicher sehr, sehr belastend, nehme ich einmal an, psychisch belastend wahrscheinlich auch für Frauen, wenn sie sich denken, dass sie Mitte 30 jetzt im vorzeitigen Wechsel sind. Aber ist es auch gefährlich eigentlich?
Also Sie haben natürlich völlig recht. Es ist einerseits sehr belastend, insbesondere dann, wenn der Kinderwunsch noch nicht abgeschlossen ist. Gefährlich ist es nur dann, wenn es unbehandelt bleibt. Denn wir dürfen nicht vergessen, eine junge Frau, genauso wie junge Männer, wir brauchen die Hormone. Diese Hormone sind zu einem Gutteil protektiv für sehr viele unterschiedliche Körpersysteme. Und ein unbehandelter vorzeitiger Wechsel geht einfach auch mit einer verkürzten Lebenserwartung einher. Und das ist zumeist einerseits dem erhöhten Herz-Kreislauf-Risiko geschuldet, aber auch dem erhöhten Risiko für Osteoporose mit nachfolgenden osteoporotischen Frakturen. Und da sollte einfach vorgebeugt werden. Das muss man schon ganz klar sagen. Das heißt, die Frauen sollten, wenn sie einen vorzeitigen Wechsel haben, auch darüber informiert und beraten werden, wie sie kardiovaskuläre Risikofaktoren, also Risikofaktoren des Herz-Kreislauf-Systems, reduzieren können. Zum Beispiel Lebensstilmodifikation, Nikotinkarenz, regelmäßige Bewegung, Halten eines Normalgewichts. All diese Maßnahmen dienen dann nicht nur der Verbesserung der kardiovaskulären Risikosituation, sondern natürlich auch der Knochensituation im Körper.
Zum Thema Knochen und Osteoporose haben wir auch eine eigene Folge in diesem Podcast. Das ist übrigens die Folge 9. Frau Dozentin Holzer, wie kann man denn da eigentlich mit Medikamenten entgegensteuern?
Das Gute ist, den vorzeitigen Wechsel kann man sehr gut behandeln. Das heißt, man kann die Symptome beheben, indem man die Hormone, die nicht mehr selber produziert werden, zuführt. Das Schlechte ist leider nur, man kann es mit Medikamenten nicht stoppen oder nicht heilen. Es ist ähnlich wie wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Da wird auch das Schilddrüsenhormon zugeführt. Genauso ist es auch beim vorzeitigen Wechsel, dass die im Eierstock produzierten Hormone von außen zugeführt werden. Man nennt das dann eine Hormonersatztherapie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Hormonersatztherapie durchzuführen. Es gibt schon fertige Medikamente, wo das Östrogen und das Progesteron kombiniert enthalten ist. Das kann auch eine kombinierte Pille sein. Oder man führt das Östrogen in Form eines Gels zu. Die Patientinnen schmieren dann ein- oder zweimal pro Tag ein Gel auf den Arm üblicherweise und nehmen so das Östrogen auf und trotzdem wird dann noch ein Progesteron zyklisch, das heißt immer nur in der zweiten Zyklushälfte, dazugenommen. Ist eben so eine sehr gute Möglichkeit, die vor allem auch auf den Knochen sehr gut geht und den Knochen schützt.
Vertragen das die Patientinnen gut?
Ja, üblicherweise wird das sehr gut vertragen. Im Gegenteil, die Patienten berichten, dass die Beschwerden sofort wieder abnehmen. Das heißt, die Hitzewallungen, die Scheidentrockenheit hört alles auf oder wird deutlich geringer, sodass die Patienten wieder ein gutes, normales Leben führen können.
Gibt es bei dieser Hormonersatztherapie dann oder bei einer medikamentösen Therapie eigentlich dann auch Risiken für die Frauen?
Ja, wichtig ist, dass man das im Vorfeld mit der Frau bespricht. Es ist jede Östrogengabe immer mit einem geringen Risiko für thromboembolische Ereignisse verbunden. Das heißt für Pulmonalembolien oder eine Beinvenenthrombose, ebenso für einen Schlaganfall. Das Risiko ist allerdings erstens sehr gering und zweitens überwiegt hier eindeutig der Nutzen. Es gehört natürlich mit der Patientin in Ruhe im Vorfeld besprochen. Wichtig ist mir auch zu betonen, dass man der Patientin die Ängste nimmt, weil hier immer wieder vom Brustkrebsrisiko oder so etwas geredet wird, dass man der Patientin erklärt, dass das in dem Fall kein Risiko für sie darstellt.
Wie lange dauert das eigentlich, dass man da medikamentös eingespielt ist? Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich im vorzeitigen Wechsel bin, dann weiß ich ja gar nicht, in welcher Zyklusphase ich bin. Und wenn jetzt Medikamente irgendwie ein bisschen zyklusabhängig sind, muss man da ein bisschen herumprobieren ein paar Monate lang oder passiert das recht schnell, dass man ganz gut eingestellt ist?
In den meisten Fällen kann man die Patientin relativ rasch gut einstellen. Wichtig ist, dass man das mit der Patientin vielleicht auch durchprobiert, ob ihr lieber eben eine Pille ist oder das mit dem Gel, dass man da ein bisschen versucht, den besten Weg zu finden, mit dem die Patientin im Alltag am besten zurechtkommt. Allerdings vom Körper her dauert das nicht lange, bis die Symptome dann tatsächlich abnehmen. Das geht meistens sehr rasch.
Das heißt aber, wenn ich eine Hormonersatztherapie habe, habe ich dann auch wieder die Möglichkeit, schwanger zu werden oder muss ich aufpassen eigentlich auch?
Eigentlich ist es so, dass man mit der Diagnose nicht mehr spontan schwanger werden kann. Allerdings zu Beginn, wenn das so in der Übergangsphase ist, dann gibt es Fälle, wo es noch zu einer Schwangerschaft kommt. Das heißt, es findet dann trotz allem noch einmal ein Eisprung statt. Wenn die Patientin überhaupt keine Schwangerschaft haben möchte zu diesem Zeitpunkt, dann wäre zum Beispiel eine kombinierte Pille eine gute Möglichkeit, sodass sie da auch geschützt ist. Zu dem Thema, wie man noch Kinder bekommen kann, kommt der Dozent Marschalek später.
Da frage ich zuerst noch was anderes, nämlich Sie haben zuvor auch noch die Lebensstilfaktoren angesprochen. Welche sind da für den Knochenstoffwechsel besonders wichtig?
Ganz wichtig ist hier Sport, sowohl ein Ausdauer- als auch ein Kraftsport, regelmäßig 3 bis 4 Mal die Woche. Damit kann sehr gut einem Verlust der Knochenmasse, Knochendichte entgegengesteuert werden. Auch mit der Ernährung kann man hier sehr viel beitragen. Calcium ist sehr wichtig, ebenso Vitamin D und auch die Omega-3-Fettsäuren haben gezeigt, dass sie den Knochenstoffwechsel, den Knochenhaushalt verbessern können. Das heißt, man kann hier auch selber etwas Gutes tun, um nicht eine vorzeitige Osteoporose oder Osteopenie zu bekommen.
Das heißt, man hat da auch ganz, ganz viel selbst in der Hand sozusagen.
Genau.
Herr Dozent Marschalek, die Frau Dozentin Holzer hat den Kinderwunsch schon angesprochen. Können Frauen mit POI jetzt dann überhaupt noch schwanger werden?
Nun, wenn die prämature Ovarialinsuffizienz manifest geworden ist, dann ist der Kinderwunsch mit der eigenen Eizelle nicht mehr möglich, mit der eigenen Genetik. Was dann noch möglich ist, ist eine sogenannte Eizellspende. Das heißt, es wird eine Eizelle einer anderen Frau mit dem Samen des Partners der Frau, die im vorzeitigen Wechsel ist, befruchtet. Der daraus entstandene Embryo kann dann, wohlgemerkt nach hormoneller Vorbereitung, jener Frau, die im Wechsel ist, in die Gebärmutterhöhle transferiert werden. Und diese trägt dann das Kind aus, ist also laut österreichischem Recht auch die Mutter. Denn Mutter ist in Österreich, wer geboren hat, nicht wer die Genetik liefert. Diese altruistische Spende, Eizellspende, ist für Frauen im vorzeitigen Wechsel in Österreich bis zum Erreichen des 45. Lebensjahres erlaubt. Deshalb ist es eben auch so wichtig, dass Frauen mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer prämaturen Ovarialinsuffizienz rechtzeitig identifiziert werden und hinsichtlich eines potenziellen Kinderwunsches beraten werden, denn da kann man schon auch noch Hoffnung machen. Wenngleich in Österreich das Social Freezing, also das Einfrieren von Eizellen aus einem nicht medizinischen, sondern sozialen Grund verboten ist, besteht bei Lebenssituationen oder Krankheiten, die mit einer bedrohten Fertilität einhergehen, ja die Möglichkeit, eine Fertilitätsprotektion durchzuführen. Das heißt, das Einfrieren von befruchteten oder unbefruchteten Eizellen ist in diesem Fall erlaubt. Dazu bedient man sich dann eben Techniken der assistierten Reproduktion. Und diesbezüglich sollten jene Frauen, die eben von so einem vorzeitigen Wechsel bedroht sind, auch von einer spezialisierten Ärztin, einem spezialisierten Arzt beraten werden.
Gibt es da Therapien dazu?
Ja, also in einem Kinderwunsch-Setting, Therapien ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber es gibt Ansätze. Also vor Jahren hat man hier schon versucht, die schon schwindende Eizellreserve noch kurzfristig, nennen wir es, zu boosten, indem man zum Beispiel eine Östrogenvorbehandlung macht oder eben auch eine Vorbehandlung mit männlichen Vorläuferhormonen, dem sogenannten DHEA, also Dehydroepiandrosteron, ist möglich, kurzfristig wirksam, beziehungsweise wird diskutiert als Therapieansatz, den man mitverfolgen kann. Außerdem gibt es bestimmte Therapieansätze bei einer künstlichen Befruchtung, wie zum Beispiel eine Stimulation mittels Wachstumshormonen oder auch neuerdings der Einsatz von blutplättchenreichem Plasma, PRP, sogenanntes platelet-rich Plasma. Das ist ein Wirkstoff, der primär aus der regenerativen Medizin kommt. Das wird diskutiert. Die zugrunde liegende Hypothese dahinter ist, dass in diesem PRP vorkommende biologisch aktive Proteine das Zellwachstum fördern. Und so wird unter Studienbedingungen wohlgemerkt betroffenen Frauen Vollblut abgenommen, das körpereigene plättchenreiche Blutplasma herausfiltriert und dann in den Eierstock injiziert, um eben da auch die Eierstockreserve kurzfristig wieder etwas besser zu machen. Langzeitergebnisse fehlen natürlich, aber die kurzfristigen Ergebnisse sind zum Teil recht vielversprechend.
Jetzt möchte ich da noch, bevor wir zum Schluss kommen, noch mit einer Frage reingrätschen, die mir jetzt auch eingefallen ist und vielleicht passt sie jetzt an der Stelle oder vielleicht passt sie davor. Sie haben gesagt, wenn eine prämature Ovarialinsuffizienz schon diagnostiziert ist, dann kann man mit den eigenen Eizellen nicht mehr schwanger werden. Aber wie komme ich denn überhaupt drauf, dass ich überhaupt so einen Test mache? Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht von typischen Wechselbeschwerden betroffen bin und wenn das nicht dann auch sowieso schon zu spät ist, wie kann ich das vorzeitig erkennen, so dass diese Therapie noch...
Thema, da muss man sagen, da kommt es auf die oder den betreuenden Arzt drauf an, mögliche Risikofaktoren zu identifizieren und natürlich die Awareness der jeweiligen Frau. Wenn die Mutter der Patientin zum Beispiel mit 39,5 schon in den Wechsel gekommen ist, dann macht es vielleicht Sinn, genau diese Informationen auch an den Betreuenden oder die betreuende Gynäkologin weiterzugeben, um vielleicht dahingehend schon vorher irgendwas abzuklären. Ja, also wenn sich das durch die Familiengeschichte durchzieht wie ein roter Faden, dass alle Frauen in der Familie sehr, sehr früh in den Wechsel gekommen sind, dann macht es wahrscheinlich Sinn, da schon früher die Büchse der Pandora zu öffnen und sich einmal seine Hormonwerte kontrollieren zu lassen.
Und da kann man dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen was abfangen.
Genau.
Hängt das eigentlich auch damit zusammen, ob man früh oder spät die erste Regelblutung kriegt?
Nein, eigentlich nicht.
Liebe Frau Dozentin Holzer, was möchten Sie den Hörerinnen abschließend zum Thema POI noch mitgeben?
Wichtig ist, dass man sich, wenn die Regel tatsächlich einmal ausbleibt, nicht gleich Sorgen macht. Aber ab einem Ausbleiben der Regel über 4 Monate daran denken, einen Hormontest durchführen. Und wenn das FSH 2-mal über 25 ist, mit einem Abstand von über 4 Wochen, dann sollte man weitere Schritte machen, wie die Hormonersatztherapie, damit man den Östrogenmangel vermeidet. Wichtig ist auch, dass man dann Lebensstilmodifikation durchführt, wie wir schon gehört haben, mit Nikotinkarenz, gesunder Ernährung, Sport. Und üblicherweise wird die Hormonersatztherapie dann genommen bis zu einem Alter, wo die Menopause üblicherweise einsetzt, das heißt ungefähr bis zum 50. Lebensjahr. Und ganz wichtig, an die Familienplanung denken, das heißt hier entgegenwirken, wenn es noch möglich ist, oder andere Methoden, wie wir vorher besprochen haben, wie die Eizellspende in Anspruch nehmen. Und wenn gar keine Schwangerschaft erwünscht wird, dass man vielleicht die Hormonersatztherapie in Form einer kombinierten Pille durchführt.
Vielen Dank für die Einblicke und das interessante Gespräch und auch allen Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie diesmal wieder dabei waren. Folgen Sie diesem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. Die nächste Folge wird eine sogenannte Q&A-Folge. Darin behandeln wir diverse spezifische Fragen von HörerInnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich auf ein Wiederhören. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Norsan, der Omega-3-Spezialist aus Norwegen.